Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wir haben hier eine Veranstaltung gewählt in Kooperation mit der Universitätsklinik für Neurologie mit Uni Wien. Herr Hakan Cetin hat sich da mit mir in die Organisation gestürzt und wir haben versucht, ein interessantes Programm für Sie aufzustellen. Und ich darf ein bisschen was einleiten und es kommen dann die drei Vorträge von Hakan Cetin, von der Julia Wanschitz und von Martin Krenn über Myopathien, Polymyositis, Dermatomyositis. Sie werden es dann im Laufe der Veranstaltungen sehen. Ganz vorneweg, Differentialdiagnosen von muskulären Beschwerden, von der Muskelschwäche bis zur Myositis, nur ein paar einführende Worte, ganz kurz zur CK, zur Kreatinkinase. Interessanterweise wird ja in der Literatur oft die Kreatinkinase auch als Kreatininkinase bezeichnet, wenn man sich das anschaut und durchliest. Eigentlich heißt es Kreatinkinase und die macht ja nichts anderes, als dass energiereiche Phosphate in der Muskulatur zur Verfügung gestellt werden, damit hier die Muskulatur entsprechend gut und effektiv arbeiten kann. Wir kennen unterschiedliche Isoenzyme der Kreatinkinase. Der Muskeltyp, das ist das, was man in mehr als 90% in der Muskulatur nachweisen kann. Der Herztyp, der ist in der Muskulatur, auch in der Skelettmuskulatur vergesellschaftet, allerdings nur in geringer Anzahl, nur weniger als 6%. Und dann gibt es noch die CKBB, den Hirntyp, mit ebenfalls in der Skelettmuskulatur auffindbar mit weniger als 1%. Sie können das sehr schön aufspalten mit Hilfe der CK-Elektrophorese, der Kreatinkinase-Elektrophorese in die einen einzelnen Fraktionen. Es gibt allerdings immer wiederum Patienten, die doch deutlich erhöhte CK-Werte haben, ohne dass man das zuordnen kann. Und da gibt es immer wiederum die Pitfalls. Und ein Pitfall dabei ist nämlich die Makro-CK, die sich ebenfalls bestimmen lässt. Makro-CK Typ 1 ist nichts anderes als sind Immunglobuline, meistens IgG oder IgA, die an das CK, an die Kreatinkinase gebunden ist. Man findet es sowohl bei Gesunden als auch im Rahmen der Myositis, im Rahmen der Hypothyreose kann man es finden und im Rahmen von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt dann auch noch eine Makro-CK Typ 2 und das ist eine Form der Makro-CK, die man vor allem bei Malignomen findet im Sinne eines paraneoplastischen Syndroms und unter Umständen da wegweisend sein kann. Die Kreatinkinase, die Erhöhung der Kreatinkinase kann symptomatisch oder auch asymptomatisch verlaufen. Viele Patienten spüren das oder merken das gar nicht. Und es kann mit und auch ohne muskulären Beschwerden einhergehen. Ohne muskuläre Erkrankungen findet man es zum Beispiel nach körperlicher Belastung starker, nach Traumen, Muskeltraumen, die dazu führen können, natürlich auch iatrogen gemacht werden. Dann paraneoplastisch kann es auftreten bei Patienten, die an der Dialyse sind, beziehungsweise terminale Niereninsuffizienz. Auch hier sind immer wiederum CK-Erhöhungen feststellbar. Die maligne Hyperthermie zählt dazu. Es gibt metabolische Myopathien, die dazu führen können. Dann medikamentös toxisch, da werden wir heute noch über die Statine etwas hören, beziehungsweise Kolchizin, Antimalariamittel können dazu führen. Und es gibt auch neuropathogen, neurodegenerative Erkrankungen wie die Amyotrophe Lateralsklerose oder Guillain-Barré-Syndrom, wo wir das auch nachweisen können. Und bei muskulären Erkrankungen, da werden wir heute noch über die inflammatorischen Myopathien hören. Infektiöse Myopathien können dazu führen, dass die CK-Auslenkung entsprechend hoch ist, Muskeldystrophien. Und auch im Rahmen der Intensivmedizin, die Critical Illness Myopathie, auch eine Form der CK-Auslenkung, die myopathischer Natur ist, beziehungsweise statinassoziierte Autoimmunmyopathien können ebenfalls zu eklatanten CK-Auslenkungen muskulärer Genese führen. Ein paar Worte zu dem Muskelkater und Co., die sogenannte Delayed Onset Muscle Soreness. Eigentlich eine Erkrankung, wo immer jeder behauptet in der Bevölkerung, na, jetzt bin ich übersäuert, jetzt tut mir der Muskel weh. Das ist leider Gottes Irrglaube. Mit Übersäuerung hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass es eine mechanische Schädigung des Muskelparenchyms ist und dass natürlich die Natur versucht, hier aufzuräumen. Das heißt, die Proteine werden degradiert, kommt zur Autophagie und es sind lokale Entzündungsprozesse, die sich hier abspielen und es kommt hier natürlich zu Gewebeflüssigkeitseinlagerungen, wie man auch in diesem MR-Bild hier sieht. Oben ist der Unterschenkel noch gesund, unten nach maximaler körperlicher Belastung und es kommt hier zu beträchtlichen Flüssigkeitseinlagerungen und auch zur Wärmeproduktion. Meistens treten die ersten Symptome 6 bis 12 Stunden nach dieser Belastung auf und vergehen nach 24 bis 72 Stunden. Meistens dauert es etwas länger. Man kann das natürlich therapieren, wobei hier alles Mögliche schon probiert worden ist. Von der thermalen Therapie, sowohl Kälte als auch Hitze, über Kompressionen, über das Regenerationstraining wird versucht, dass das vermieden wird. Physikalische Therapien inklusive Akupunktur bzw. auch orale Medikamente wurden versucht. Also es gibt hier den Muskelkater und Co. mit verschiedenen Therapieansätzen, aber es gibt auch andere Formen der lokalen Myalgien, nämlich das Trauma, das haben wir zuerst schon gehört, die Polymyositis kann auch lokal auftreten. Der Muskelinfarkt findet man gelegentlich bei Diabetikern, so eine Problematik, dass es hier zum Muskelinfarkt kommt durch die Durchblutungsstörung, oder das, was wir auch kennen, sind die Compartment-Syndrome, vor allem in der Unfallchirurgie finden wir das. Die Definitionen der einzelnen Bezeichnungen sind etwas unterschiedlich, je nachdem, welche Gesellschaft man sich anschaut. Wenn man sich die National Lipid Association betrachtet im Vergleich zur ACC, AHA, also sind doch gewisse Unterschiede in der Bezeichnung vorhanden. Die Myopathie ist ja nichts anderes als eine Muskelschwäche, die zumindest in dieser Definition auch mit einer CK-Auslenkung durchaus einhergehen kann. ACC, AHA ist eigentlich bezeichnet es nur als eine Muskelerkrankung, das ist die Myopathie in dieser Definition. Die Myalgie geht ebenfalls mit einer normalen CK einher, aber beschreibt, dass die Muskulatur schmerzhaft ist, dass sie verfestigt ist, dass sie Krämpfe entstehen können, und ACC, AHA eigentlich die ähnliche Beschreibung. Anders schaut es aus bei der Myositis, da ist bei der ACC-AHA ganz klar die CK-Auslenkung ein Kriterium, und bei der National Lipid Association ist das eigentlich gar nicht erwähnt. Hier ist die Muskelbiopsie und die Magnetresonanz sogar gefordert. Also es gibt hier gewaltige Unterschiede. Die Myonekrose im Vergleich zur Rhabdomyolyse ist eigentlich nichts anderes. Der Unterschied nur dahingehend, dass bei der Rhabdomyolyse eine Myoglobinurie bzw. eine Nierenfunktionseinschränkung gegeben sein sollte. Also die Definitionen sind manchmal etwas schwammig und schwer auseinanderzuhalten, auch in der Literatur. Wie schaut es aus mit dem Patienten, der eine Muskelschwäche aufweist? Muskelschwäche kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Hier der Pfad eigentlich ganz gut dargestellt. Lässt sich das erstens einmal objektivieren. In der kardiovaskulären Medizin, in der inneren Medizin, das ist eigentlich dieser Pfad, der dann zu tragen kommt. Das auf der anderen Seite ist eigentlich der neurologische Pfad, der dann unterscheidet, ob das generalisiert oder lokalisiert ist. Über das werden wir heute wahrscheinlich noch was hören. Also Muskelschwäche teilt sich eigentlich gleich am Anfang auf in internistische Erkrankungen bzw. dann neurologische Erkrankungen, und das überschneidet sich natürlich ein bisschen, und in der Aufarbeitung lässt sich das dann klären. Ich möchte das jetzt ganz kurz mit Ihnen nicht durchgehen, weil das etwas viel wäre, aber das ist nichts anderes als ein Sammelsurium von myopathischen oder myalgischen Beschwerden und die Unterschiede. Das, was ich nur aufzeigen möchte, ist, und das ist vor allem für die jüngeren Kollegen von entscheidender Bedeutung, man erkennt nur das, was man kennt, und das ist eine ganz entscheidende Sache in der Medizin, und dementsprechend muss man sich auch mit diesen Dingen wirklich gut auseinandersetzen, um hier wegweisend sein zu können und seine Arbeitshypothese aufstellen zu können. Ganz entscheidend in der Abklärung von Muskelschwäche, von Muskelbeschwerden, von Muskelschmerzen ist natürlich die Anamnese und der klinische Befund, wie es immer in der Medizin eigentlich ist. Auf das muss man ganz, ganz stark Wert legen, und es gibt doch einige Dinge, die man hier in der Beurteilung und vor allem in der Erfragung und mit dem Patienten erarbeiten muss. Aber die Anamnese per se ist was Entscheidendes. Laborchemische Untersuchungen spielen natürlich eine Rolle hier, ein Portfolio, das einmal gegeben sein sollte in der weiteren Abklärung, um hier zu schauen, was ist denn oder was kann denn hier dahinter sein, und dann kommt erst die weiterführende Diagnostik in der Abklärung. Hier nochmals von der S1-Leitlinie, die 2020 publiziert worden ist, der Clinical Pathway, auch hier steht Anamnese, Symptome, Status ganz, ganz im Vordergrund, wie ich es hier jetzt schon anklingen habe lassen. Hoppla, Entschuldigung. Ein paar Worte zu den Zytochromen. Zytochrome sind eine Enzymfamilie, die vor allem in der Leber lokalisiert ist und hier dafür verantwortlich sind, dass Arzneimittel verstoffwechselt werden bzw. auch in aktive Formen übergeführt werden. Und es gibt Arzneimittel, die diese Zytochrome in ihrer Funktion fördern oder hemmen, das heißt Inhibitoren oder Induktoren. Und dementsprechend kann es durchaus passieren, wenn Sie verschiedene Medikamente miteinander kombinieren, dass es hier zu Überdosierungen kommen kann. Das heißt, wenn das Cytochrom ordentlich arbeitet, dann wird das Substrat in den inaktiven Metaboliten übergeführt. Wenn Sie das Cytochrom hemmen, dann haben Sie sehr, sehr viel Substrat und wenig inaktive Metaboliten. Und andersrum, wenn Sie das Cytochrom aktivieren oder den Induktor hier auf das Cytochrom loslassen, dann haben Sie sehr viel inaktive Metaboliten und wenig Substrat. Das heißt, die Kombinationstherapie und die Polypharmazie ist ja heute in der heutigen Zeit ja gar nicht so unbedeutend, kann dazu führen, dass hier unterschiedliche Serumkonzentrationen von anderen von Medikamenten zustande kommen und unter Umständen hier das Ganze dann auch toxisch wird, beziehungsweise gibt es auch Medikamente, die diese Cytochrome auch wirklich benötigen und nicht darum kämpfen sollten, damit sie aktiviert werden sollen. Also die Zusammensetzung der Medikamente und das Miteinander kombinieren ist etwas, was man unbedingt berücksichtigen sollte, auch im Hinblick auf die muskulären Beschwerden, vor allem auch im Hinblick auf die Statine. Hier noch einmal eine Zusammenfassung, wie die Statine beeinflusst werden über die Cytochrome, was miteinander beeinflusst werden kann. Das sollte man, vor allem wenn man mit Statinen arbeitet und sehr viel mit Statinen arbeitet, doch ein bisschen im Hinterkopf haben. Der Grapefruitsaft wird immer angekündigt, dass der dann die Statinwirkung deutlich vermehren kann. Da müssen Sie schon ganz schön viel trinken, damit es wirklich zu tragen kommt. Also diese Metabolisierungswege sind einfach zu berücksichtigen in den Kombinationen der Medikamente. Das Spektrum der statinassoziierten Muskelsymptome sind etwas, was ebenfalls sehr, sehr unterschiedlich verlaufen kann. Das Wichtigste, was ich für Sie herausholen wollte und mitteilen wollte, ist, 90% der Patienten mit Muskelbeschwerden haben keine CK-Erhöhung, wenn sie Statine einnehmen. Es ist ein Irrglaube, dass immer diese Kombination Muskelbeschwerden und CK vorhanden sein muss. Und 90% der Patienten mit einer CK-Erhöhung und der Statintherapie haben keine Muskelbeschwerden. Also die Kombination muss nicht unbedingt vorhanden sein, das ist eigentlich die Botschaft. Wir haben uns da 2016 in einer Publikation damit beschäftigt, wie man das Ganze aufarbeiten kann und wie man was man den Patienten denn alles fragen kann. Die Anamnese, wie ich zuerst schon erwähnt habe, ist ganz, ganz was Entscheidendes, dass man mit dem Patienten erarbeitet, wie es dazu gekommen ist, zu diesen Muskelbeschwerden, ob lokalisiert, ob generalisiert, ob einseitig, beidseitig. Das sind ja alles Dinge, die letztendlich geklärt werden sollten, gemeinsam mit der physikalischen Untersuchung, die ebenfalls ganz wichtig ist. Und hier sind halt viele Dinge, die sich mit der Neurologie überschneiden, in der physikalischen Untersuchung auch. Und wir haben uns damals auch Gedanken und die Publikationen durchgesucht, was bringt denn oder was macht Sinn bei der Statinmyopathie überhaupt zu tun, diagnostisch? Eigentlich nichts dieser ganzen Untersuchungen bringt wirklich was Entscheidendes. Entscheidend ist die Anamnese, entscheidend ist der Versuch, das Medikament abzuändern bzw. zu reduzieren und neu anzusetzen. Das heißt, Statinintoleranz und statinassoziierte Muskelbeschwerden stellen ein Problem dar. Statine werden ja sehr häufig verschrieben und sind auch eine Notwendigkeit. Wichtig ist, dass man es mit dem Patienten erarbeitet. Sie werden mit dem Patienten das wirklich sich gut auseinandersetzen müssen, damit sie herausfinden können, wie viel ist hier ein Placebo-Effekt beziehungsweise wie viel ein Nocebo-Effekt, was kann man machen, damit man dem Patienten klar macht, wie wichtig das ist und in welcher Dosierung ist es für den Patienten wichtig. Das gehört erarbeitet, gibt es auch ganz gute Hinweise, wie man das macht, aber wichtig ist das Auseinandersetzen mit dem Patienten und das ist ein langfristiger und mühsamer Prozess. Ja, so viel von meiner Seid ihr mal, danke für die Aufmerksamkeit.